Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Sebastian Vettel gewinnt den Saisonauftakt der Formel 1. Also eine Nachricht, mit der wir, glaube ich, nicht so richtig gerechnet hatten vor dem Rennen, aber mit der wir sehr gerne starten in diese neue Starting Grid Ausgabe. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich von wo auch immer ihr uns zuhört, ja, von zu Hause, von unterwegs, aus der Küche, im Auto, wo auch immer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zur Nachbetrachtung auf den großen Preis von Australien in Melbourne. Das erste Rennen der Formel 1 2017 ist Geschichte und wir wollen natürlich darüber diskutieren, darüber sprechen. Gerne auch mit euch. Macht das bei Twitter unter dem Hashtag StartingGridMSR @meinsportradio ist da eure Adresse oder bei Facebook auf unserer Facebook-Seite und in den Kommentaren unter unsere Beiträge hier auf meinsportradio.de. Und noch ein kleiner Hinweis, falls ihr uns immer regelmäßig auf der Webseite hört, uns aber auch gerne mal abonnieren möchtet, dann könnt ihr das natürlich gerne tun bei iTunes oder bei jedem anderen Podcatcher. Wenn ihr Podcast Addict oder sowas benutzt, dann achtet darauf, dass ihr die iTunes-Suche mit aktiviert, wenn ihr uns sucht, und dann findet ihr uns. Und alle, die unsere RSS-Feeds schon vorher abonniert haben, nochmal bitte neu abonnieren, falls nicht schon erledigt, denn mit der Umstellung unserer Webseite vor ein paar Wochen hat sich da auch der RSS-Feed geändert und deswegen, wenn ihr uns immer wieder ganz aktuell hören wollt, dann macht das. Und genug der Vorrede, mein Name ist Kevin Scheuren, wie immer, und ich begrüße an meiner Seite Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo Kevin.
Und natürlich von unserem Partner motorsporttotal.com und formel1.de, die Starting Grid präsentieren, den Chefredakteur Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo ihr zwei.
Ole, was war das für ein Rennen in Australien, oder? Das ganze Wochenende, wir waren ja richtig heiß davor, wir haben jede Session aufgesogen, nicht immer live, ne? Aber trotzdem haben wir jede Session verfolgt. Also und am Ende gewinnt Sebastian Vettel. Jetzt mal nur einfach insgesamt das Fazit des Wochenendes. Wie hat dir das ganze Formel 1 Wochenende in Australien gefallen?
Es war sehr, sehr interessant. Ich glaube, interessant ist das passende Wort dazu. Und ja, Sebastian Vettel, total überraschend. Aber ich freue mich, dass es endlich losgeht. Und auch so generell, man hatte so die ganze Zeit das Gefühl, da liegt was in der Luft. Und es hatte so einen bestimmten Charme dieses Wochenende, sage ich mal. Und es hat definitiv nicht enttäuscht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, allerdings mir hat's gefallen.
Ja, das teile ich eigentlich. Interessant ist so dieses Stichwort der neuen Formel 1. Man muss sich selber noch so ein bisschen reinfuchsen in das neue Design der Autos, in alles irgendwie. Auch wie die Präsentation im Fernsehen jetzt läuft, mit den Schwierigkeiten, die es auch hatte in den Grafiken, mit dem Sound, mit den Teams, die an ihren Stellen fahren, wo man sie auch vielleicht gar nicht so erwartet hätte im ersten Rennen. Es war auf jeden Fall was ganz Neues. Und das finde ich toll, denn das zeigt, dass die Formel 1 in der Lage ist, sich weiterzuentwickeln. Christian, siehst du das genauso?
Ja, das sehe ich genauso. Also dass die Grafiken, dass einige Dinge in der TV-Übertragung nicht so passiert haben, dafür bringe ich ein bisschen weniger Verständnis auf, um ehrlich zu sein. Das müsste in so einem Million-Dollar-Business oder Billion-Dollar-Business eigentlich funktionieren, meine ich, weil das kann man ja auch testen vorher. Ansonsten bin ich bei euch. Ich fand es auch cool, also ich fand vor allem cool, wir hatten endlich mal wieder, wir hatten Fahrerwechsel drin, wir hatten einen neuen Fahrer im Mercedes sitzen, der sich auch noch ganz gut gemacht hat. Und wir haben auch meiner Meinung nach letztendlich ein sehr spannendes Wochenende gesehen, weil die Entscheidung um den Sieg war relativ knapp. Das Rennen war, die Kritik ist berechtigt, die kriegen wir von ganz vielen Usern in unseren Kommentaren auf unseren Portalen. Es war nicht wahnsinnig aufregend im Sinn von, was wir an Überholmanöver gesehen haben. Das waren letztes Jahr weit über 30 in Melbourne, dieses Jahr waren es 5. Aber, und da vertrete ich wahrscheinlich eine unpopuläre Meinung oder zumindest keine mehrheitliche Meinung, ich finde das eigentlich ganz gut, dass wir nicht mehr so viele Überholmanöver haben, weil die Überholmanöver, die wir in den letzten Jahren haben, die waren meistens sehr künstlich, die waren durch dieses DRS-System begründet. Überholen ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden. Ich glaube, dass wir abwarten müssen, ob es vielleicht zu schwierig geworden ist, möglicherweise war es das, aber grundsätzlich bin ich einer, der die Meinung vertritt, ich sehe lieber ein wirklich richtig cooles Manöver auf der letzten Runde oder auf der letzten Rille als 10.000, wo die einfach das Knöpfchen drücken und vorbeifahren. Wie gesagt, ich glaube, das ist keine mehrheitsfähige Meinung, die ich da vertrete, aber ich persönlich finde das eigentlich ganz okay. Und wie gesagt, wir haben endlich wieder einen Kampf an der Spitze. Ich glaube, das ist die Krux und mit Sicherheit oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht ein Mercedes-Durchmarsch zum WM-Titel, wie wir es die letzten 3 Jahre hatten. Das ist, glaube ich, die Kernbotschaft, die wir aus Melbourne mitnehmen.
Und die wichtigste Botschaft, ne? Also dass das nicht wieder der Fall ist, dass wir nicht wieder eine Übersaison von Mercedes erleben. Ja, wir hatten ja vor dem Rennen unsere Key Facts aufgestellt. Das haben wir in der letzten Saison auch immer so gehandhabt, dass wir die in der Nachbetrachtung so ein bisschen besprechen. Und Neustart war der erste Key Fact. Und da können wir eigentlich, Ole, genau das mit den Überholmanövern einfach mal direkt am Anfang reinnehmen. Ich bin deiner Meinung, Christian. Also ich finde das auch nicht schlimm, wenn man weniger Überholmanöver hat, wenn man merkt, die Fahrer müssen richtig arbeiten und müssen wieder mehr taktieren auf der Strecke. Und das ist ja auch etwas, was wir vor dem Rennen besprochen hatten, Ole, dass die Fahrer sicherlich an der ein oder anderen Stelle erstmal abwarten werden mit den Überholmanövern und schauen werden, wie weit kann ich mit dem Auto gehen. Und dementsprechend war ich eigentlich gar nicht so überrascht, dass es nur diese 5 Überholmanöver gab.
Nee, ich bin da auch vollkommen bei euch. Also es wird viel gemeckert im Internet, habe ich auch schon jetzt gelesen. Allerdings, wer will denn das wirklich sehen, da diese 30, 40 Überholmanöver, vor allem wenn man da einfach vorbeifährt, was es ja eigentlich ist, ne? Und so ist es halt wieder so wie früher, wenn ein Fahrer beißt sich da irgendwie die Zähne aus oder kommt nicht vorbei, was ihm dann den Sieg kostet, was ja auch hier der Fall war, kommen wir sicherlich noch drauf. Und das ist doch das, was man sehen will, ne? Es war vielleicht auch ein bisschen diese Actionlosigkeit mit der Bildregie begründet, die ja vorzüglich die, also hauptsächlich, besser gesagt, die Spitze gezeigt hat, und im Hintergrund war natürlich viel mehr los an Action, da ist man ja viel dichter zusammengefahren. Das ist ja halt auch immer so eine Sache, wie es wirkt, aber generell bin ich da voll bei euch, dass das so einfach viel besser und viel spannender ist, weil das ist ja, dass diese Spannung, die dann in der Luft liegt, dieses schafft das oder schafft das nicht, hat ja auch so eine gewisse Dramatik, und die hast du einfach nicht, wenn man einfach weiß, okay, jetzt ist er in einer Sekunde hinten dran, jetzt fährt er einfach vorbei, ja toll. Das will niemand sehen, glaube ich. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Und es wird andere Rennen geben, wo auch wieder ein bisschen noch mehr Action los ist. Aber wir haben, glaube ich, gute Sachen geboten bekommen in Melbourne, definitiv.
Christian, ist das ein Teil dieses Neustarts, dass es eigentlich abzusehen war, dass in Australien alle noch vielleicht auch ein Stück weit vorsichtiger fahren und dass sich jetzt in den nächsten Rennen auch einpendeln wird und die Panik, die jetzt viele Fans da draußen haben, eigentlich unbegründet ist?
Ich weiß nicht, ob sie unbegründet ist. Also ich würde auf jeden Fall vor Panik abraten, weil ich glaube, so schlecht war das nicht, was wir in Melbourne gesehen haben. Überhaupt? Aber es kann schon sein, dass das Thema Überholen zu einem Problem wird. Problem in Anführungsstrichen deswegen, weil also dieses Thema Überholmanöver in der Formel 1 kam eigentlich auf zum ersten Mal so richtig Ende der 90er Jahre, wenn ich mich richtig erinnere, 97, 98, wo wir Prozessionen hatten. Ich erinnere mich da an Rennen in Monza, wo quasi ein ganzes Rennen lang überhaupt nichts passiert ist. Aber, und da kann ich nur noch mal wiederholen, was ich vorhin gesagt habe, ich finde das viel dramatischer. Und Ole, da kann ich mich dir nur anschließen. Ich glaube, es gibt nichts Langweiligeres, als wenn ein Fahrer 8 Sekunden hinter dem Vordermann liegt. Man weiß, der hat einen schnelleren Reifen, der schließt auf. Und du kannst vorher schon mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass der vorbeifahren wird. Das ist einfach, da liegt keine Spannung drin. Wenn der hingegen aufschließen kann zu dem Vordermann und muss sich dann noch richtig strecken und vielleicht ein bisschen übers Limit mal hinausgehen, um da vorbeizukommen, ich glaube, das ist doch, was wir sehen wollen. Oder eben auch nicht sehen, wenn es nicht passiert. Aber da liegt dann eigentlich die Spannung drin. Das mag möglicherweise eine freakige Meinung sein, weil ihr seid ja genau wie ich da sicher auf dem freakigeren Ende des Spektrums der Formel 1 Zuschauer. Aber ich glaube schon, dass das der richtigere Weg ist auf Dauer gesehen. Diese DRS-Manöver habe ich immer so meine Schwierigkeiten gehabt. Und ganz generell halte ich es mit Ross Brawn, dem neuen Regelchef sozusagen eingesetzt von Liberty Media, um die Formel 1 konzeptionell in den nächsten paar Jahren, und zwar nicht mit Schnellschüssen, auf neue Schienen zu stellen. Und der sagt auch, jetzt schauen wir uns doch mal einfach an. Also ich glaube, wir sollten abwarten. Melbourne war eine sehr unrepräsentative Strecke, das haben wir letzte Woche schon besprochen. Jetzt kommen wir nach China, das ist eine ganz andere Strecke mit einem ganz anderen Profil, mit einer sehr langen Gerade. Ich glaube, warten wir mal ein paar Rennen ab und schauen uns das an. Aber ganz grundsätzlich, finde ich, sind wir da auf einem ganz guten Weg mit der Formel 1 im Moment. Weil letztendlich ist ja das Entscheidende, habe ich auch schon mal gesagt, dass wir vorne Spannung haben, dass nicht klar ist, wer gewinnt denn dieses Rennen unter normalen Umständen. Und dann, glaube ich, werden auch die Fans mal drüber hinwegsehen, dass es nicht 45 Überholmanöver pro Rennen gibt, sondern nur 3, 4. Die sind aber dafür wirklich klasse, richtig toll. Und man weiß, der Fahrer, der die geschafft hat, hat doch wirklich was geleistet dabei dann.
Ja, das Thema ist weiter Neustart hier bei Starting Grid auf meinsportradio.de. Ole, Neustart geglückt absolut bei Ferrari. Sebastian Vettel auf 1, Kimi Räikkönen auf 4. Über den Abstand zwischen den beiden muss man vielleicht mal diskutieren. Der war ja schon wirklich sehr horrend. Und Neustart verbockt, sagen wir mal, bei Red Bull und McLaren, oder?
Also vor allem bei McLaren. wobei die ja im Rennen dann doch wieder ganz gut waren. Also also zumindest Fernando Alonso, der das natürlich auch wieder schlechter redet, als es war. Allerdings hätte es, glaube ich, niemand erwartet, dass die da, dass Fernando Alonso den Großteil des Rennens auf Platz 10 verbringt. Red Bull ist natürlich wieder so eine Sache, da Daniel Ricciardo natürlich wahnsinnig viel Pech hatte im Qualifying, wo er den Fehler gemacht hat. Das ist sicherlich auch noch so ein generelles Thema, ja, Fehler und Fehler der Fahrer. Deswegen fällt es natürlich auf, wenn vorne zwei Mercedes und zwei Ferrari sind, aber und der Red Bull von Max Verstappen dann halt dahinter. Ich glaube, wenn Daniel Ricciardo auch vielleicht da gefahren wäre, dann wäre es vielleicht ein bisschen anders aus. Was interessant ist, ist der Abstand zwischen Kimi Räikkönen und Max Verstappen. Das finde ich ganz spannend. Kimi Räikkönen hatte ja so ein bisschen seine Probleme mit den Reifen. Allerdings ist Max Verstappen da ja schon rangekommen. Man hat ihn dann ja wegen der Bremsprobleme eingebremst. Und das ist doch so ein kleiner Fingerzeig. Und ich habe ja auch dir, Kevin, schon gesagt in unserer privaten WhatsApp-Gruppe, dass ich glaube, dass Red Bull in den Rennen sehr konstant ist. Und das ist ja auch hier der Fall. Also und wenn die da jetzt noch ein bisschen was finden, dann haben wir sogar einen Dreikampf an der Spitze. Und das ist, glaube ich, richtig geil dann am Ende.
Christian?
Sehe ich genauso. Ich glaube ganz ähnlich, wie du es gesagt hast gerade, Ole, dass Red Bull unter Wert geschlagen wurde dieses Wochenende. Das liegt einerseits sicher an diesem Unfall von Daniel Ricciardo im Q3, da vielleicht, ich weiß es nicht genau, aber vielleicht wollte er da einfach ein bisschen zu viel vor eigenem Publikum. Und das hat letztendlich die Kettenreaktion ausgelöst, die diesen ganzen Sonntag für ihn einfach vermurkst hat, weil dadurch musste er dann das Getriebe wechseln, ging zurück auf Platz 15. Durch diesen Getriebeschaden oder eine Folge dieses Getriebeschadens war, dass er dann direkt in der Warm-up-Lab zum Grid raus stehen geblieben ist, war dann mit zwei Runden Rückstand im Rennen und dann war es eh schon egal im Grunde genommen. Max Verstappen, völlig richtig, war vor allem nach dem ersten Boxenstopp, im zweiten Stint des Rennens, wo er als einziger Topfahrer, und das finde ich jetzt auch ein entscheidender Punkt, die weicheren Supersoft-Reifen zog, während alle anderen auf die Softs gegangen sind. Das heißt, der Red Bull, sagt zumindest Dr. Marco so, ist ein bisschen reifenschonender möglicherweise als die anderen beiden Top-Autos und war da richtig schnell damit. Also ich glaube, wenn dieses Bremsproblem, oder es war ja per se kein Bremsproblem, sondern die haben, das habe ich jetzt erfahren, einfach vom Sensor über die Telemetrie Daten bekommen, die nahegelegt haben, dass der vielleicht ein Bremsproblem hat. Möglicherweise war es aber gar nicht so. Aber hätte der das nicht gehabt, wäre das mit Kimi Räikkönen eine enge Kiste geworden. Und ich glaube tatsächlich, Red Bull wurde unter Wert geschlagen. Ich glaube, die können mehr, besonders dann auf Strecken, wo die Aerodynamik ein bisschen mehr gefragt ist. Und dann haben wir möglicherweise tatsächlich einen Dreikampf, wo streckenabhängig und tagesformabhängig wahrscheinlich jedes dieser drei Teams Rennen gewinnen kann. Und das ist ja letztendlich genau das, was wir wollen.
Einen Zweikampf an der Spitze haben wir aber erstmal zwischen Ferrari und Mercedes. Wahrscheinlich auf jeden Fall. Darüber wird nach einer kurzen Pause hier gesprochen. Der Titelverteidiger Mercedes vorerst entthront, auch wenn es erst das erste Rennen war, Leute. Aber trotzdem war es ein Statement, das Ferrari da gesetzt hat. Einstweilen für euch aber nochmal der Hinweis, unsere Charity-Aktion Anstoß läuft. Gemeinsam mit Benedikt Hövedes sind wir dabei zu sammeln. Ja, das erste Antrittsgeld sozusagen für das ambulante Kinder- und Jugendhospiz Südliches Münsterland. Auf meinsportradio.de/Anstoß habt ihr die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen in unserer Tombola. 1 Euro pro Los. Also es lohnt sich auf jeden Fall, tolle Sachen dabei, ein Helm von André Greipel zum Beispiel, ein unterschriebenes Trikot von Kai Havertz von Bayer Leverkusen und viele weitere tolle Preise, die wir da haben und eine Videonachricht von Benedikt Hövedes auf der Seite auch, wie das alles funktioniert, wofür das ist und es ist für einen guten Zweck. Also schaut mal vorbei, meinsportradio.de/Anstoß und dann tut was Gutes und gewinnt noch einen tollen Preis. Einer dieser Preise, den ihr gewinnen könnt, den hört ihr jetzt in der Pause und dann geht's danach direkt weiter hier mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Guten Tag, Frank Stäbler mein Name, ich bin der aktuelle Weltmeister im Ringen und auch ich mache bei der Charity-Aktion Anstoß von meinsportradio zusammen mit Fußball-Weltmeister Benedikt Hövedes mit. Hierfür stifte ich auch ein persönliches Nationalmannschafts-T-Shirt von mir, das auch bei Bedarf natürlich auch original signiert wird. Jetzt seid ihr gefragt, ihr kauft am besten so viel Lose, wie ihr wollt. Jedes Los erhöht eure Gewinnchance und die Erlöse fließen in das ambulante Kinder- und Jugendhospiz des südlichen Münsterlands. Und ja, alle, die mitmachen, denen wünsche ich ganz viel Glück dabei und alles Gute. Euer Frankie, ciao.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur 1 Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Immervoll, Chefredakteur von unserem Partner motorsporttotal.com/formel1.de, blicken zurück auf den großen Preis von Australien. Das erste Rennen 2017 begann mit einem verdammt krassen Statement von Ferrari. Sebastian Vettel schlägt Lewis Hamilton. Christian, aber eigentlich nur in der Box, oder?
Ja, eigentlich nur an der Box, aber trotzdem Weltklasse, dass die das so rausgezaubert haben. Beim Test hat sich das schon so ein bisschen angedeutet, wir haben auch drüber gesprochen. Aber letztendlich haben trotzdem die meisten Experten vermutet, dass Mercedes ein bisschen gebunkert hat und in Melbourne den Ton angeben wird. Danach sah es auch ganz lange aus. Ich erinnere mich, am Freitag haben wir die Longruns uns so ein bisschen genauer angeschaut, die fahren in Vorbereitung aufs Rennen mit viel Benzin an Bord. Und da war Mercedes eine Liga für sich. Also da sind wir dafür ausgegangen, das wird so ähnlich weitergehen, vielleicht nicht mit dem ganz großen Abstand, wie wir es die letzten 3 Jahre hatten, aber so ähnlich weitergehen prinzipiell wie 2014 bis 2016. Im Qualifying war es dann auch so, dass Lewis Hamilton diese 13. Vorsprung hatte, aber es war schon relativ wenig. Vor allem mit dem Wissen, dass Mercedes, so sagt man zumindest im Qualifying, einfach immer ein bisschen schneller kann, weil die Kapazitäten haben, diesen Motor noch ein bisschen weiter aufzudrehen, als das die anderen können für eine Runde. Die können das aber nicht auf die gesamte Renndistanz tun. So, und im Rennen, wo dieser Vorteil dann mutmaßlich zumindest weg war, wir wissen ja nicht, ob sich die Trends der vergangenen Jahre fortsetzen werden, aber danach sieht es zumindest momentan aus. Im Rennen war für mich die ganz große Überraschung, dass nach 2 Runden, also zu dem Zeitpunkt, wo dann der DRS-Knopf gedrückt werden darf oder wo DRS aktiviert werden darf, der Lewis Hamilton noch nicht aus dieser Sekunde weg war. Und ich bin mir sicher, der hat nicht gebunkert zu Beginn, weil diese DRS-Sekunde erstmal da reinzulegen, ist ein großes Ziel, weil ansonsten läuft es halt Gefahr, überholt zu werden. Also der konnte sich nicht wirklich absetzen vom Sebastian Vettel. Nach 6-7 Runden war dann mein Eindruck, da ging es dann auf 1,5 bis 2 Sekunden ungefähr mal. Okay, jetzt haben wir Business as usual, aber kurz vor dem Boxenstopp fuhr der Vettel wieder ran. Und das zeigt schon, dass der Rennspeed von Mercedes und Ferrari ein ganz ähnlicher ist. Und dann hat es natürlich Mercedes einfach verkackt. Also das kann man nicht anders sagen. Die haben, glaube ich, erwartet, dass die alle früher an die Box kommen. Und dass, wenn auch Max Verstappen früher an die Box gekommen wäre, hätte Lewis Hamilton ja nie das Problem bekommen, hinter dem Red Bull festzustecken. Im Nachhinein ist man immer klüger. Ich glaube, die würden es jetzt nicht nochmal so machen. Aber das hat denen ganz klar das Rennen gekostet, weil der Vorsprung von Lewis Hamilton wäre sonst schon da gewesen, das muss man schon so sagen. Also da hat Max Verstappen ein bisschen mitgeholfen. Aber dann again, Lewis Hamilton kam auch nach diesem Boxenstopp nicht mehr richtig ran an den Ferrari. Ich glaube, vom Speed her schenkt sich das nicht viel. Deswegen muss ich nochmal betonen, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, letztendlich wird die Tagesform und werden auch solche Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage entscheiden dieses Jahr.
Oder man muss natürlich dazu sagen, man merkt bei Sebastian Vettel, da sitzt ein 4-maliger Weltmeister im Auto, der weiß, was er tut. Da hat man die gesamte Klasse, die Sebastian Vettel so mit sich trägt, aber auch wirklich gesehen. Man hat natürlich das Glück gehabt, dass Ferrari ausnahmsweise mal die richtige Strategie gefahren ist. Also das ist ja in den letzten Jahren nicht immer der Fall gewesen. Aber was er danach gemacht hat, das Rennen so zu kontrollieren, das war schon à la Bonheur.
Ja, das war wie zu guten alten Red Bull-Zeiten, ja. Und das, was Christian gerade gesagt hat, sehe ich auch so. Das eigentliche Erstaunliche ist ja gar nicht mal, dass Ferrari das Rennen durch eine bessere Boxenstopp-Strategie gewonnen hat. Das kann man in Theorie zumindest immer schaffen. Das eigentliche Erstaunliche war, dass sie erstens im Qualifying, beziehungsweise Sebastian Vettel so nah dran waren, ja, sich zwischen die Mercedes geschoben hat. Und dass er auch im Rennen wirklich mithalten konnte. Also er war ja über Runden hinweg immer nur so maximal 1,6, 2 Sekunden nur dahinter. Und auch dann, wie es gerade schon gesagt wurde, nach dem Boxenstopp ist er ja auch weggefahren. Ja, also das war ja nicht so, dass es Glück in dem Sinne war, so dass er ihn vielleicht dann nicht ganz bekommen hat, der Hamilton. Aber das war wirklich wirklich das, was mich am meisten überrascht hat. Und das zeigt auch, wie viel der Sieg tatsächlich wert war. Und das zeigt, glaube ich, auch eine Tendenz für die nächsten Rennen, dass das, glaube ich, keine Eintagsfliege hier war.
Ich habe in den letzten Tagen noch einige Male darüber nachgedacht und auch an die Reaktion, die Mercedes so gezeigt hat, an der Box oder auch im Boxenfunk von Lewis Hamilton. am ikonischsten natürlich Toto Wolffs in Anführungsstrichen Wutfaust, auch wenn es
großartig, so, oder? Ja. Fand ich klasse.
Ja, das war, glaube ich, das Emotionalste, was wir im Negativen von Toto Wolff in den letzten Jahren so gesehen haben. Na gut, der Crash zwischen Hamilton und Rosberg natürlich, da war er auch ein bisschen sauer, aber ansonsten, diese Art von Emotionen, die kennt man so recht wenig von ihm eigentlich. Aber auch Lewis Hamilton wirkte. Und das ist ja auch etwas gewesen, Christian, was in der letzten Saison vor allem manchmal der Fall war, wirkt manchmal am Steuer ein bisschen panisch. Also gerade wenn es da nicht läuft und die Schiene nicht so richtig eingestellt ist und die Weiche nicht so richtig stehen für Mercedes, dann wird der, also er wirkt auf mich das ein oder andere Mal sogar ein bisschen hektisch.
Ja, es ist lustig, dass du das ansprichst. Ich habe gerade mit dem Eddie Irvine eine neue Folge von unserer kleinen Videoserie Ein Drink mit Eddie Irvine angesprochen, die wir am Wochenende dann auch die erste Folge 2017 veröffentlichen werden. Und habe genau das Thema allerdings nicht am Beispiel Lewis Hamilton, sondern am Beispiel Sebastian Vettel mit ihm durchgekaut mal. Weil letztes Jahr war es ja so, dass der Sebastian am Funk ganz oft, also wie oft haben wir gehört, get him out of the way, mit so einem aggressiven Unterton. Also da wirkte dann der Sebastian panisch, wo es halt nicht gelaufen ist so richtig. Und der Eddie Irvine hat gesagt, weil diese Typ Fahrer, also Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, einfach so von sich überzeugt sind, er hat wörtlich verwendet Spoiled Brats, also ich weiß gar nicht, wie man das richtig übersetzen soll.
Verwöhnte Kinder.
Die glauben einfach an sich, die glauben, dass sie die Besten sind, die glauben, dass ihnen zusteht, das Recht, dieses Rennen zu gewinnen, und wenn sie das nicht gewinnen oder wenn sie das nicht tun, dann glauben sie, dass das ihnen irgendjemand weggenommen hat. Und ich glaube, das Gleiche ist passiert in Melbourne mit dem Lewis, der einfach gesehen hat, durch diese Strategie, und das war ja auch bis zu einem gewissen Grad so, hat er dieses Rennen verloren, und das verkraftet er natürlich im ersten Moment nicht. Ich muss die Jungs aber ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich glaube, wenn du da im Auto sitzt, voll mit Adrenalin, krachst irgendwie 320 km/h die gerade entlang und hast nicht wirklich Zeit, darüber nachzudenken, wie das jetzt im Fernsehen wirkt, kann man nachvollziehen, glaube ich. Und es ist letztendlich auch cool, dass die sich eben nicht überlegen, wie sie da jetzt ankommen, sondern ich glaube, gerade diese Emotionen machen sie ja so ein bisschen aus für uns. Also finde ich gut. Ich fand alles in allem, dass Lewis Hamilton, das hat mich ein bisschen überrascht, würdevoll verloren hat. Er hat sich über dieses Wochenende ja auch den ein oder anderen Seitenhieb gegen Nico Rosberg nicht verkneifen können.
Irgendwann wieder mal langweilig, oder? Also das lässt ihn nicht los.
Ja, absolut. Also das tut dem richtig weh. Ich habe das zum ersten Mal gemerkt bei der FIA-Pressekonferenz in Wien zur Siegerehrung, wo der Nico Rosberg vor meiner Nase seinen Rücktritt erklärt hat. Und eine halbe Stunde nach dem Nico sprachen ja Daniel Ricciardo und der Lewis Hamilton auch in einer Pressekonferenz zu uns Medienvertretern. Und da hatte Lewis zum ersten Mal angesprochen, hat so zwischen den Zeilen durchklingen lassen, er findet es feige, dass der Nico Rosberg zurücktritt, weil er den Titel sozusagen nicht verteidigt jetzt gegen seine Gegner. Und ich glaube, Lewis Hamilton hat das Gefühl in sich tief drinnen, dass er eigentlich der richtige Weltmeister wäre, dass er der bessere Fahrer ist. Und ich glaube, er hat tatsächlich ein Problem damit, dass er das nicht mehr richtig stellen kann. Und das ist, glaube ich, das, was den so ein bisschen wurmt und warum er einfach immer wieder gegen den Nico nachtritt.
Das könnte natürlich auch für dieses Jahr dann interessant sein, ne? Ja. Weil das Gefühl habe ich auch. Also es ist halt Nico Rosberg und er findet sich halt ein bisschen besser als Nico Rosberg. Und es ist bei Sebastian Vettel, glaube ich, das Verhältnis da ein bisschen was anderes. Hat man auch am Wochenende gesehen. Also da war er nicht so geknirscht. Aber vielleicht könnte das ein Faktor werden dieses Jahr, das, was er tief in sich drin wahrscheinlich spürt.
Und der Vettel ist immerhin einmal mehr Weltmeister geworden als er.
Das kommt noch dazu.
Er ist eigentlich der Hahn im
Stall. Und ich bin mal gespannt, was passiert zwischen den beiden. Wir sind sich ja in Melbourne extrem respektvoll begegnet. Also vielleicht muss ich anders anfangen. Von außen, von Expertenseite heißt es ja immer, dass Lewis Hamilton, Fernando Alonso und Sebastian Vettel die besten Fahrer der Formel 1 sind. Zumindest ist das nicht alles. Da gibt es auch Daniel Ricciardo, Max Verstappen und so weiter. Aber ich glaube, dass die drei die meist genannten wären, würde man eine Umfrage starten zu diesem Thema. Und die drei untereinander begegnen sich mit allergrößtem Respekt und mit allergrößter Würde. Ich glaube allerdings, dass wir bis auf 2010 haben wir ja noch nie wirklich ein richtig hartes, ernsthaftes Duell zwischen zwei von diesen dreien gesehen. Und das könnten wir dieses Jahr erleben. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir irgendwann, wenn es richtig um die Wurst geht, zum Saisonende hin, hoffen wir, dass es so kommt, ob dann dieser Friede irgendwann auch mal ein bisschen gespürt wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich mit dieser Harmonie weiterhin begegnen werden dann.
Ja, vor allem Hamilton und Alonso, das funktioniert ja eigentlich nicht so gut, ne? Wenn wir uns an McLaren Mercedes damals erinnern.
Genau, das ist richtig. Die hatten damals durchaus ein paar kleinere Zoffs, aber seit 2, 3, 4 Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das angefangen hat, wie das angefangen hat, reden die beiden ja nur noch in höchsten Tönen voneinander. Nur, das ist letztendlich, was ich sagen wollte, die beiden sind sich halt seither auch nicht mehr wirklich als ernsthafte Konkurrenten begegnet. Also ich glaube, da tun die sich auch ein bisschen leicht damit, momentan den anderen über den Klee zu loben, wenn du weißt, der nimmt mir eh nichts weg. Aber da bin ich jetzt mal gespannt tatsächlich, wie sich dieses zwischenmenschliche Verhältnis zwischen Sebastian und Lewis entwickeln wird, wenn es denn so kommt, wie wir momentan glauben, dass die beiden um den Titel fahren dieses Jahr.
Ole, wollen wir doch vielleicht noch mal ganz kurz auf die Teamkollegen von Lewis Hamilton und Sebastian Vettel gucken. Valtteri Bottas und Kimi Räikkönen. Der Abstand zwischen Hamilton und Bottas war bei weitem geringer als der Abstand zwischen Vettel und Räikkönen. Bottas hatte ich das Gefühl, wäre das Rennen noch ein bisschen länger gedauert. Hätte das Rennen noch ein bisschen länger gedauert, muss es ja im richtigen Deutsch heißen. Wäre Bottas, glaube ich, an Hamilton noch angekommen. Räikkönen dagegen fuhr, was dieses Duell angeht, unter ferner Liefen. Ist das tatsächlich dann so, dass das am Ende vielleicht Bottas Hamilton mehr fordern wird als Räikkönen Vettel?
Grundsätzlich wahrscheinlich schon, ja. Ich glaube allerdings, dass es mir vielleicht einfach nicht Kimmys Wochenende war. Ich glaube, der kann schon bei dem anderen ein oder anderen Rennen da doch dichter aufschließen und vielleicht sogar auch mal mit Sicherheit vor Sebastian Vettel landen. Das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen. Bottas hat mich positiv überrascht, gerade am Ende, als er noch rangekommen ist. Da dachte ich, da ging ja auch dann Gerüchte wieder los, ob man dann Bottas vielleicht eingebremst hat. Das hat er natürlich dementiert.
Noch nicht. Also noch wäre ich davon auch nicht ausgegangen.
Nee, aber man könnte es ja zumindest vermuten, aber trotzdem blitzsauberes Rennen von Valtteri Bottas, auch im Qualifying sehr gut gewesen, nur knapp geschlagen von Sebastian Vettel. Also das zeigt doch, dass er definitiv der richtige Mann ist im Mercedes.
Siehst du die Gefahr, Christian, dass wenn Mercedes jetzt des Öfteren, und das gab es ja auch in der letzten Saison auch schon, Strategieprobleme hin und wieder bei Lewis Hamilton hat? Du hattest in unserem Sportshow-Gespräch, und wir sprechen über Fernando Alonso natürlich auch noch im Verlauf dieser Sendung, hattest du eine drastischere Reaktion von Fernando Alonso nicht ausgeschlossen in dieser Saison? Könntest du dir sowas bei Lewis Hamilton auch vorstellen?
Du meinst, dass er zurücktritt, wenn es nicht so richtig läuft, oder ja, worauf willst du jetzt raus?
Ja. Nein, glaube ich nicht. Schnauze voll. Also wenn das Team nicht weiter hier vernünftig arbeitet, dann, also weil dieses Potenzial zum Patzigen hat er ja nun mal wirklich.
Das stimmt, das hat er, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Und wir wissen, oder wir vermuten, also richtig öffentlich darüber gesprochen wurde ja nie, aber dass er letztes Jahr nach der Kollision mit Nico Rosberg in Barcelona ja auch schon mal einen Hut draufhauen wollte, zumindest übergangsweise sozusagen. Also das weiß man, dass der mit sowas spielt. Ich glaube aber nicht, dass er das tatsächlich tun würde. Dafür ist er erstens einfach noch viel zu jung und weiß, er kann mit diesem Team noch zu viel gewinnen. Und zweitens mag ich mir gar nicht vorstellen, wie der zu Hause durchdrehen würde, wenn er jemanden in seinem Auto Rennen gewinnen sieht. Das wird er, glaube ich, nicht verkraften. Also ich glaube, der brennt noch viel zu sehr, als dass der da den Hut drauf haben würde. Und der große Unterschied zu Fernando Alonso ist der, ich glaube, Alonso war vor 7, 8 Jahren in einer ganz ähnlichen Situation wie der Lewis Hamilton jetzt, nur der Unterschied war, Alonso hat halt 7 Jahre noch Demütigung jetzt bekommen. Und immer wenn er ein Team gewechselt hat, war es letztendlich ein Fehler, weil er ist halt nie mehr, 2010 vielleicht die große Ausnahme, aber nie mehr ernsthaft um eine WM gefahren. Und dem gehen halt langsam einfach die Jahre aus und auch die Möglichkeiten aus. Weil ich glaube, er weiß, dass er nicht zu Mercedes kommen wird, solange Lewis Hamilton da ist, weil bei allem gegenseitigen Respekt bin ich mir ziemlich sicher, dass der Hamilton da sein Veto einlegen würde dagegen. Ich sehe keinen Weg zurück zu Ferrari und ich wüsste nicht, warum Red Bull einen älteren Herrn ins Cockpit setzen sollen, wenn die zwei junge tolle Fahrer haben. Also ich glaube, Fernando Alonso steht vor einer verzweifelten Situation einfach deswegen, weil er weiß, das wird ganz, ganz schwierig nochmal um eine WM zu fahren oder einen WM-Titel zu gewinnen und das ist bei Lewis Hamilton ganz anders. Deswegen glaube ich, ja, der wird dann und wann mal trotzig, patzig sein, vielleicht intern, ohne dass wir alle das mitkriegen, mal damit wedeln, du Tote, ich fahre das nächste Rennen nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er das wirklich durchzieht.
Gut, dann legen wir Ferrari und Mercedes einfach jetzt aktuell mal ad acta. Ja, wir sprechen in den nächsten Sendungen natürlich auch immer noch weiter über die beiden Teams und im nächsten Abschnitt von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de, wollen wir ein paar erste Eindrücke sammeln und ein paar erste Eindrücke analysieren. Nicht nur im vorderen Feld, sondern auch im hinteren Feld gab es einige Menschen und Teams, die für Furore gesorgt haben und ebenfalls für Furore sorgen die Jungs in der Baseball-Bundesliga und die könnt ihr live bei meinsportradio.de hören und zwar am Wochenende, Freitag, 31. März um 18 Uhr, Heidenheim-Heideköpfe gegen die H-Disciples und am nächsten Tag, am 1.4., also ein Doubleheader um 13 Uhr, das Rückspiel H-Disciples gegen die Heidenheim-Heideköpfe. Die Baseball-Bundesliga live hier bei meinsportradio.de. Lohnt sich mal reinzuschalten. Die Kollegen geben da immer alles am Mikrofon und die Spieler auf dem Feld natürlich auch. Und wir machen auch weiter. Nach einer kurzen Pause sprechen wir über die ersten Eindrücke von Teams und Fahrern beim Großen Preis von Australien hier in Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ihr hört immer noch Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Wir begrüßen euch, wir, das sind Kevin Scheuren, Ole Waschkau und der Chefredakteur von unserem Partner motorsporttotal.com, formel1.de, Christian Nimmervoll. Erster Eindruck, das war unser dritter Key Fact vor dem Rennen in Australien und einer hat, also für sein erstes Rennwochenende, einen Eindruck hinterlassen, der Christian Kleen zu einer Note 2 und die Redaktion von motorsporttotal.com, formel1.de zu einer Note 1 hingeleitet hat. Und ich spreche natürlich von den Notenvergaben für die Fahrer, die Christian Kleen macht, ja, ehemaliger Formel-1-Fahrer, natürlich auch andere über die Saison verteilt. Und das Ganze könnt ihr natürlich auch bei formel1.de bzw. motorsporttotal.com nachlesen. Und damit war Antonio Giovinazzi im Sauber auf Rang 2. Nur Sebastian Vettel war besser. Die Leser haben übrigens die Note 2,4 gegeben. Ich habe Giovinazzi tatsächlich die Note 1,0 gegeben, Christian. Also das war mal ein Debüt nach Maß. Und man stelle sich nur vor, der hätte es im Qualifikationstraining noch ein bisschen weiter nach vorne geschafft. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dann wären bei der Leistung eventuell sogar Punkte drin gewesen für Giovinazzi.
Ja, möglich, aber ist, glaube ich, auch gar nicht das Allerwichtigste davon. Vielleicht darf ich ganz kurz die 1 begründen, die wir ihm als Redaktion gegeben haben. Wir versuchen ja immer zu beurteilen, was hat der Fahrer geleistet, völlig unabhängig vom Material. Und ich glaube, wir dürfen uns nichts vormachen, wenn man jetzt eine 1 an zum Beispiel den Sebastian Vettel vergibt und eine 1 an den Giovinazzi, sind das andere Einsen, ja. Was wir mit dieser 1 letztendlich auch ein bisschen beurteilt haben, sind diese unfassbar schwierigen Umstände, die der hatte. Also er hat es ja dann erzählt im Nachklapp des Wochenendes, dass er erstmal an einen Scherz geglaubt hat, dass er informiert wurde darüber, dass er das Rennen fahren soll oder das Qualifying fahren soll am Freitagabend. Kam da rein in ein Auto, das er nur ganz peripher kennt, in ein Team, das er nicht wirklich gut kennt, auf einer Strecke, die er überhaupt nicht kennt, hat ein paar Runden in diesem dritten freien Training und schafft dann fast den Marcus Ericsson zu schlagen und ins Q2 einzuziehen. Das hat er letztendlich nur weggeworfen mit einem klitzekleinen Flüchtigkeitsfehler auf seiner alles entscheidenden Runde. Ansonsten hätte der den Ericsson hinter sich gelassen und wäre 15. geworden. Und dafür kann man echt nur Hut absagen. Beim Rennen, muss ich ehrlich zugeben, ist er so ein bisschen unter Radar gelaufen, ganz einfach, weil man ihn im Fernsehbild halt einfach schlecht sehen und verfolgen kann. Die Rundenzeiten, die wir nachträglich dann in der Formel 1 App, die ja das Timing anbieten, großartiges Tool übrigens, kann ich jedem nur empfehlen, ist das Geld absolut wert, konnte man sich dann anschauen, dass der richtig schnell, flott, konstant unterwegs war und auch keinen großen Blödsinn gemacht hat. Also ich habe den Jungen nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, aber ich glaube, da haben wir einen Kandidaten, den wir für die nächsten Jahre auf dem Zettel haben müssen. Das ist echt ein starker Einstand gewesen. Kann mich nicht erinnern oder schon Weilchen her, dass ein Rookie so gekracht hat beim ersten Mal.
Ich bin ganz ehrlich.
Und vielleicht muss man eins noch dazu sagen. Er hat einen Marcus Ericsson ja fast geschlagen in einem Team, das von Marcus Ericssons Förderern betrieben wird. Also ich weiß nicht, ob das zwangsläufig bedeutet, dass er schlechtere Voraussetzungen hat. Ich würde das aber so wie ich die Formel 1 kennengelernt habe in den letzten Jahren, nicht ausschließen, dass Herr Ericsson da ein bisschen andere Voraussetzungen hat. Aber wirklich Hut ab. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich dem Jungen auch nicht zugetraut vorher.
Ja, Ole, der Name Antonio Giovinazzi, der fällt bei dir ja öfter oder viel bei dir öfter, ne? Also der war dir durchaus ein Begriff. Du hast seine Qualität schon recht lange erkannt. War das für dich dementsprechend keine große Überraschung, dass er so eingeschlagen hat?
Eine große Überraschung nicht, das stimmt, aber unter den Umständen natürlich Wahnsinn. Ich hatte mir das dritte Freitraining aufgenommen, beziehungsweise das Qualifying, und ich dachte, wieso fährt denn Pascal Wehrlein nicht, wieso fährt denn Antonio Giovinazzi? Und dann diese Leistung, die er da gezeigt hat, die war schon beeindruckend. Und der wäre natürlich vor Marcus Ericsson gelandet, weil die Runde, die er da gefahren hat, auch mega schnell war und auch blitzsauber, bis auf den kleinen Flüchtigkeitsfehler eben am Ende. Und er war schon in der GP2 sehr, sehr gut und deswegen ist er hier auch zu Recht im Cockpit. Und hat ja auch gezeigt, dass er es kann. Es hat so ein bisschen so ein Flair, wie es damals, auch wenn ich es nicht live miterlebt habe, das Debüt von Michael Schumacher hatte in Spa damals. Da, der hat ja auch ein bisschen aufhorchen lassen und es war ähnlich. Und er konnte ja im Rennen dann letztendlich Stoffel van Dorn sogar hinter sich lassen. Und ich denke, das ist ein Mann für die Zukunft. Das ist, glaube ich, tatsächlich der Italiener, den Ferrari immer gesucht hat. Und wenn sie nicht ganz blöd sind, ja, dann verpflichten sie ihn jetzt schon, machen Vorvertrag fertig für keine Ahnung, 2018, 2019 oder so. Und ich würde mal auch...
Haben die ja im Grunde genommen, wenn ich kurz reingrätschen darf.
Ja, natürlich. Ist ja bei Ferrari unter Vertrag. Ja. Sicher, allerdings dann noch ein bisschen mit noch fetterer Tinte, sage ich mal. Und das ist definitiv ein Mann für die Zukunft. Und mich würde es auch nicht überraschen, wenn wir ihn dieses Jahr nochmal im Cockpit sehen. Vielleicht nicht unbedingt bei Sauber, aber so generell würde mich das nicht überraschen.
Ja, man muss aber trotzdem die Frage stellen, Pascal Wehrlein, naja, sein erster Eindruck war eigentlich nicht existent, Christian. Trotzdem muss man sich natürlich auch die Frage stellen, er ist ja schon selber schuld an der Situation, ne? Sein Unfall beim Race of Champions, was er sich dabei gedacht hat, frage ich mich bis heute. Und wenn dir dann der ganze Winter abhanden kommt, das ist schon eigentlich ziemlich fahrlässig und eines Formel-1-Fahrers, und das klingt jetzt sehr hart, wenn ich das sage, eigentlich unwürdig.
Ja, ich stimme dir in Teilen zu. Also ich würde nicht zu hoch gewichten diese Blödheit, die ihm da beim Race of Champions passiert ist. Und das war eine Blödheit, brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber ja, mein, das kann halt auch mal passieren. Und den Trainingsrückstand, den er jetzt letztendlich davon hatte, lässt sich jetzt halt nicht ändern. Ja, und ist wahrscheinlich gerade bei diesen neuen Autos, die physisch ein bisschen anspruchsvoller sind, wahrscheinlich keine Hilfe. Was ich ganz interessant fand in dem Kontext Pascal Wehrlein, das wurde in der Übertragung von Sky UK, die übrigens grandios ist, also mit ja, großem Abstand die beste Fernsehübertragung, die es gibt. Ich glaube, es hat der Ted Kravitz mal gesagt, den ich genauso schätze, auch ein grandioser Journalist und einer der besten TV-Reporter in meinen Augen, der gemeint hat, Nigel Mansell hätte sich wahrscheinlich in dieses Auto gesetzt, auch wenn er nicht hundertprozentig fit gewesen wäre. Man kann es natürlich auch von der anderen Seite betrachten und sagen, vielleicht hat der Pascal erkannt, dass gerade Melbourne immer so ein Rennen ist, wo Sauber Punkte holen könnte, und dann einen Fahrer drin zu haben, der sich nicht hundertprozentig im Vollbesitz seiner Kräfte fühlt, war vielleicht einfach wahnsinnig smart und selbstlos und klug. Aber die Smarten, Selbstlosen und Klugen haben es in der Formel 1 noch ganz selten ganz an die Spitze geschafft, weil... Ich formuliere es jetzt mal böse und ich meine das den Menschen gegenüber, die ich damit ansprechen soll, aber im Grunde genommen sind sie alles ein bisschen Arschlöcher, die da ganz vorne mitfahren. Und das ist wahrscheinlich auch wichtig. Also, ich weiß nicht, man muss auch dazu sagen, Pascal Wehrlein hat am Freitag nicht den allerbesten Eindruck hinterlassen, wenn man sich seine Rundenzeiten so angeschaut hat, im Vergleich zum Marcus Ericsson. Liegt vielleicht ein bisschen daran, dass er in Barcelona nicht voll testen konnte, liegt vielleicht auch daran, dass er nicht hundertprozentig fit war, kann ich nicht beurteilen, wie weit sich das ausgewirkt hat. Aber es war ein Shit-Winter für den Pascal, der gehofft hat, also der erstmal, wenn wir es rekapitulieren, das Force India Cockpit verloren hat an den Ocon, dann hat er das Mercedes Cockpit verloren an den Bottas, dann passiert ihm der Käse beim Race of Champions und jetzt schwingt er gegen den Ericsson ab und verliert, kann dann auch am Sonntag das Rennen nicht fahren und der Neue, der ihn ersetzt, schlägt auch noch ein wie eine Granate. Sehr viel schlechter hätte es für Pascal Wehrlein nicht laufen können in den letzten Wochen.
Gut, aber man muss mal dazu sagen, Ole, qualitativ ist Pascal Wehrlein für Mercedes nicht gemacht. Also ich glaube, das müssen wir einfach auch mal irgendwie anerkennen, dass Pascal Wehrlein qualitativ, also dass da einfach Fahrer sind, auf die Mercedes zugreifen kann, die über Pascal Wehrlein stehen. Und ich finde, da muss er sich halt auch, glaube ich, irgendwann mal selber vernünftig einschätzen können, um zu sagen, ja, am Ende reicht's dann vielleicht maximal für Williams oder sowas.
Ja und nein. Also generell hast du natürlich recht, Mercedes ist das beste Team und die können sich letztendlich den Fahrer aussuchen. Ja, ich frage mich auch immer noch, ob Pastor Maldonado sich beworben hat. Das ist die große Unbekannte.
Kann ich euch aus zuverlässiger Quelle sagen.
Sehr gut.
Ja, dann ist Petrov übrigens auch.
Ah nein, ja, echt?
Der hat ja in der DTM schon für Mercedes sehr gute Leistung gebracht.
Aber das hat doch der Niki Lauda bei diesem Hangar Talk da bei Servus TV gesagt, dass sich alle relativ schnell beworben haben, nur der Maldonado irgendwie ein oder zwei Wochen zu spät. Oder irgendwie ein, zwei Wochen später, hat es wohl nicht gemerkt.
Ja, aber es wär schön gewesen, muss man fairerweise sagen. Ja, aber letztendlich ist natürlich dann die Frage, wofür dann dieses Junior-Programm da ist, ja. Ja, wenn man den dann nicht da reinsetzt und man hätte es machen können und der hätte sicherlich auch da eine gute Leistung gebracht, da bin ich mir ziemlich sicher. Ohne den Test, ohne den Unfall natürlich beim Race of Champions. Es ist so ein bisschen so eine Karriere, wie sie Nick Heidfeld damals hatte, der war ja auch Mercedes Junior und hochgelobt und dann war es dann doch nicht so die richtige große Karriere in der Formel 1 und daran erinnert mich das so ein bisschen. Aber es wird natürlich jetzt schwer für Pascal Wehrlein, ne? Denn China steht jetzt auch auf der Kippe und damit natürlich auch Bahrain, was ja Back-to-Back ist. Und die Fitness wird ja auch so schnell nicht besser, vor allem wenn er dann im Auto sitzt. Also das ist ein ganz schlechter Start ins Jahr für Pascal Wehrlein und da muss er halt aufpassen, dass er da mitkommt. Ne? Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er durch Giovinazzi ersetzt wird. Dafür ist dann zu Mercedes doch zu sehr an ihm interessiert, denke ich. Aber ja, er muss ein bisschen aufpassen, glaube ich.
Das Mercedes-Junior-Programm wurde nur für eine Person gemacht und die heißt Mick Schumacher. Da haben wir jetzt jahrelang drauf gewartet und bald ist es dann soweit. Ja, ich hoffe für Pascal Wehrlein natürlich persönlich, dass das jetzt bald funktioniert. Ja, es ist ihm ja zu gönnen und dass er zumindest weiter vernünftig Formel 1 fahren kann. Ja, ich habe das im ersten Take ja schon angesprochen. Der Neustart bei McLaren war eigentlich verhunzt. Nur einer hat einen guten ersten Eindruck gemacht, Fernando Alonso. Christian, er hat das Rennen als das beste Rennen seiner Karriere bezeichnet. Und das ist ja schon eigentlich, das ist mal ein Statement. Also so ein Fahrer, der so lange dabei ist, fand das Rennen jetzt als das beste Rennen seiner Karriere. Also, und das, die Leistung war gut, bis er dann ausgeschieden ist.
Es war mit Sicherheit eine absolute Weltklasse-Leistung. Das kann man allein schon am Abstand zum Stoffel van Doorn erkennen, der auch extrem hoch eingeschätzt wird. Ich glaube aber nicht, dass es das beste Rennen seiner Karriere war. Ich glaube, das war ein... Also Fernando Alonso ist ja so ein bisschen ein Politiker, der irgendwann über die Jahre gelernt hat, dass seine Worte sehr großes Gewicht haben. Und ich glaube, mit diesem, das war das beste Rennen meiner Karriere, wollte er auch so ein bisschen zum Ausdruck bringen, ey, seht her, ich kann tun, was ich will. Ich komme mit dieser Karre einfach nicht weiter. Vielleicht wollte auch Honda nochmal eine vor den Latz knallen. Das hat er ja schon mal gemacht mit dem GP2-Engine-Funkspruch damals in Suzuka, glaube ich, war es vor den japanischen Bossen noch dazu. Ich glaube, das tut er jetzt wieder. Aber tatsächlich ist er großartig gefahren. Da kann man einfach nichts dran rütteln. Es sah dann natürlich ein bisschen doof aus, als er von Hülkenberg und Ocon gleichzeitig überholt wurde. Aber da, glaube ich, hat er auch mit stumpfen Waffen schon gekämpft. Tja, was soll man groß sagen? Das wird wieder nichts werden. Und jetzt ist schon ein Weilchen her, dass er Weltmeister war. 2006 sind 11 Jahre. Ein Fahrer, der, glaube ich, mehr als 2 WM-Titel verdient hätte, wobei das eine kühne Behauptung ist, weil 2 WM-Titel sind schon eine echt große Leistung. Aber wenn man sieht, dass ein Sebastian Vettel mittlerweile 4 gebunkert hat und Michael Schumacher 7, ich glaube, Fernando Alonso hätte sich ein bisschen mehr verdient gehabt die letzten Jahre. Und er muss letztendlich, ich glaube, wenn er sich eingestehen muss, große Fehler gemacht zu haben in seiner Karriere, dann waren das selten die Fehler im Cockpit, sondern eher die bei den Transferentscheidungen. Weil zurückzugehen zu McLaren, wegzugehen von Ferrari, war im Nachhinein wohl der größte Blödsinn, den er hätte machen können. Tja, das muss er jetzt selbst auslöffeln.
Ja, mal schauen, ob er nochmal irgendwo dann wirklich um Titel mitfahren kann.
Das ist so ein bisschen wie Jacques Villeneuve damals zu BAR gegangen ist. Es ist so eine Liga so.
Ja, das sind riskante Karriereschritte. Aber wie gesagt, ich glaube, in einer anderen Rennserie wird Fernando Alonso sicherlich nochmal am Titel mitfahren können.
Ja, klar.
Ja, einen letzten kurzen ersten Eindruck, Ole, hätte ich gerne zu Toro Rosso von dir. Ja, Carlos Sainz auf 8, Daniel Kiat auf 9. Dahinter dann Esteban Ocon im Force India. Aber eigentlich fand ich von Toro Rosso eine sehr ansehnliche Leistung an diesem Wochenende in unserer Vorschau auf das Rennen auf deinem Mike Weiss Motorsport YouTube-Kanal, könnt ihr euch natürlich immer noch angucken, mit Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, Formel1.de haben wir da gesprochen, habe ich Toro Rosso ja als größte Überraschung der Saison festgelegt. Ja, positive Überraschung. Und ich fand den ersten Eindruck von Toro Rosso richtig gut.
Ja, da war ich auch überrascht tatsächlich. Ich habe ja tatsächlich gesagt, dass ich glaube, dass sie vielleicht nicht so gut sein werden, gerade auch, wenn man sich die Tests anguckt, die nicht so gut waren. Die waren allerdings bei Force India auch nicht gut und die waren hier wieder richtig voll da. Das hat mich doch tatsächlich überrascht. Und Toro Rosso, ja, war eine super Leistung, war wieder auch von Kiat, muss man sagen. Und die konnten sich da festigen mit beiden Punkten in den Autos mal wieder in Melbourne. Das ist eine gute Leistung und ich glaube, dass die so weitermachen werden. Gerade dann auch mit dem Renault-Motor, der tatsächlich aktuell und doch relativ gut ist, werden die, denke ich mal, die Punkte haben es dann dieses Jahr und vielleicht das ganze Jahr mit Force India kämpfen. Williams muss man da nochmal gucken, da waren die Leistungen dieses Wochenende ja auch sehr unterschiedlich. Aber ich muss auch nochmal Esteban Ocon loben, der ja hier seinen ersten Punkt geholt hat in der Formel 1. Das darf man auch nicht unterschlagen. Und das war insgesamt auch dieses Manöver, ja, mit Alonso, dass vielleicht das, also eigentlich das Manöver im ganzen Rennen, war doch schon ziemlich ansehnlich. Und ich freue mich da auf weitere Kämpfe da im Mittelfeld. Das finde ich immer sehr spannend.
Ja, wir müssen.
Weißt du, Ole, weil du gerade die unterschiedlichen Leistungen bei Williams ansprichst, da muss ich mich jetzt selbst an der Nase fassen und sagen, da habe ich zumindest bis zum ersten Wochenende einen Mordsgriff ins Klo gemacht, als ich gesagt habe, Lance Stroll wird die positive Überraschung der Saison werden. Davon war jetzt in Melbourne noch nicht wahnsinnig viel zu sehen. Ich traue das dem Jungen immer noch zu, dass er sich massiv steigern wird, ja. Aber das muss man jetzt echt abpacken.
Das war nichts. War auch ein bisschen viel, ne? Er wirkte auch sehr verhalten. Jetzt einmal, ich weiß gar nicht, ich glaube es war gegen Hülkenberg oder so oder gegen Giovinazzi, wo er kurz auf Start und Ziel daneben gefahren ist und dann, ich war doch lieber wieder dahinter, so hat das gewirkt. Ja, aber ich denke, das war wie gesagt alles ein bisschen viel für ihn, auch ein bisschen viel Druck und ich denke, in den nächsten Rennen wird er sich steigern. Felipe Massa dagegen eine super Leistung, ja. Auf Platz 6 natürlich nicht im Bild gewesen. Bis auf seinen Boxenstopp, aber das muss man auch mal erwähnen und ich glaube, der hat auch wieder richtig Spaß daran.
Gut, dann lassen wir auch diesen Take jetzt hinter uns, kommen gleich nochmal wieder, sprechen dann über aktuelle News und wir blicken auf unser Kicktipp-Tippspiel, ja, Starting Grid MSR, kicktipp.de/startinggridmsr. Wenn ihr noch mittippen wollt, steigt auf jeden Fall jetzt noch ein, denn noch könnt ihr natürlich richtig vorne mit dabei sein, denn der Saisonsieger, der bekommt einen ganz tollen Preis. Und was dieser Preis ist, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Yvonne Steinbus, die Koordinatorin vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Ich freue mich, dass unser Schirmherr Benedikt Hövedes und meinsportradio.de mit Anstoß eine Charity-Aktion ins Leben gerufen haben, die unseren Hospiz unterstützt. Wenn Sie uns unterstützen wollen, können Sie das auf zwei Wegen tun. Entweder Sie spenden direkt oder Sie kaufen sich ein Los, um einen der gestifteten persönlichen Preise gewinnen zu können. Alle weiteren Informationen und einen Hinweis zu unserem Spendenkonto und zu den Preisen finden Sie auf meinsportradio.de. Dort finden Sie auch weitere Informationen über unsere Arbeit. Vielen Dank und viel Glück!
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur 1 Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch zur Nachbetrachtung auf den Australien Grand Prix der Formel 1 hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und der Chefredakteur von motorsporttotal.com, Formel1.de, Christian Nimmervoll. Ja, möchten euch nochmal darauf hinweisen, dass ihr bei unserem Tippspiel dabei sein könnt und motorsporttotal.com/formel1.de hat wahrscheinlich den genialsten Preis für ein Formel 1 Tippspiel aller Zeiten zur Verfügung gestellt. Der Saisonsieger des kicktipp.de/startinggridmsr-Tippspiels, der gewinnt 2 Karten für das Formel-1-Wochenende des großen Preises von Ungarn 2018. Auf die Haupttribüne geht's für euch, für dich und einen Freund oder eine Freundin. Und dann könnt ihr euch da das ganze Wochenende auf feinsten Plätzen dieses Rennen anschauen. Und Ungarn, ja, Budapest lohnt sich natürlich auch mal für einen Städtetrip, ne? Also macht da auf jeden Fall mal mit. Auf unserer Homepage meinsportradio.de könnt ihr oben auf den Reiter Aktionen gehen. Ja, so. Und dann in den Dropdown-Menü einfach mal auf Formel 1 Tippspiel gehen. kicktipp.de/startinggridmsr, wenn ihr direkt da drauf wollt. Aber ansonsten über unsere Homepage meinsportradio.de auf Aktionen und dann Kicktipp Formel 1. Und ich möchte an dieser Stelle 2 Leute loben, und zwar die beiden Tagesgewinner für den großen Preis von Australien, Adrian F1 und Ruben, und ich glaube, das ist Ruben Zimmermann, von motorsporttotal.com, Formel1.de.
Ach nee.
Doch, ja, 63 Punkte jeweils, also richtig gut getippt. Ole auf Platz 3 mit 60 Punkten, ja, und dahinter dann irgendwann Christian Nimmervoll auf Platz 16 mit 39 Punkten. Ja, und ich dümpel rum. Ich bin auf Platz 41 mit 19 Punkten. 41 von 47. Ja, das ist von daher.
Du hast immerhin hast du Hamilton auf der Pole und Massa richtig getippt im Rennen. Also das ist jetzt auch nicht so schlecht. Ja.
Das stimmt. Nee, ich mach Red Bull. Ich komme am Anfang ist es ein bisschen hakelig, aber dann irgendwann lege ich dann los. Ja, macht auf jeden Fall mit meinsportradio.de, dann auf Aktionen und dann auf das Kicktipp Formel 1 Tippspiel. Es lohnt sich mitzumachen und tippen macht auch Spaß. Von daher lasst uns da gemeinsam Spaß haben. Christian, Motoren sind ein ganz wichtiges Thema in der Formel 1 und da gab es am Wochenende ganz interessante Gerüchte, die Sauber und McLaren betrafen und die Motorenlieferanten Honda und Mercedes. Gibt es da Stand 28.03. Irgendwas Neues?
Ja, Also erstmal, wie immer bei solchen Dingen, offiziell weiß keiner was davon und das ist alles Blödsinn. Wenn man mit den Beteiligten spricht und das Diktiergerät läuft nicht, hört sich dann meistens ein bisschen anders an. Ich glaube tatsächlich, dass McLaren erkannt hat mit Honda, das wird mittel bis oder kurz bis mittelfristig wahrscheinlich nichts mehr. Und McLaren kann sich es einfach nicht mehr leisten, noch viele Jahre hinterherzufahren. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein Team, das hat mit Mercedes viele Weltmeisterschaften gewonnen, aber die sind jetzt auch schon fast 20 Jahre ohne Konstrukteurstitel. Also McLaren braucht, die geraten irgendwann auch mal in eine wirtschaftliche Schieflage, wenn man sich das Auto ansieht. Da sind kaum noch große Sponsoren drauf. Die haben echt ein richtiges Problem. Das ist jetzt das dritte Jahr, wo die hinterherfahren. Und ich glaube, man hat erkannt, mit Honda wird es nichts. Und ich glaube tatsächlich, dass man jetzt mal angeworfen hat, da sind mit Sicherheit noch keine Entscheidungen getroffen, aber man hat mal angeworfen, den Prozess sich zu überlegen, was können wir denn tun und wie können wir von diesem Honda-Vertrag wegkommen. Ich glaube auch, dass die ersten Gespräche mit Mercedes schon stattgefunden haben, auch wenn das keiner natürlich bestätigen will at this stage. Und ich glaube, dass die Lösung so aussehen würde, dass man die Honda-Motoren zu Sauber abschiebt. Weil bei Sauber weiß man ganz genau, man fährt mit dem letztjährigen Ferrari-Motor sowieso hinterher. Da kann man genauso gut einen Honda reinschrauben, der auch nicht besser ist. Aber bei Honda wird man wahrscheinlich wenigstens ein bisschen Geld mitbekommen und auch diese Werksunterstützung. Und es ist ja nicht völlig ausgeschlossen, dass Honda das irgendwann mal auf die Reihe kriegt. Also ich fände das eine sehr charmante Konstellation. Was ich mich frage ist, ich bin mir fast sicher, dass früher oder später passieren wird, dass McLaren und Honda sich trennen. Ich glaube, spätestens 2018 werden die einen neuen Motor drin haben. Die große Frage für mich ist, schaffen die einen Umstieg während der Saison? Ist das denn überhaupt realistisch? Ist das technisch machbar, einfach da einen neuen Motor reinzuschrauben? Also es ist ja nicht so wie beim Privatauto oder beim Motorrad, wo du einfach mal ein anderes Triebwerk reinschraubst. So, da ist die Formel 1 ein bisschen komplexer. Ich habe mir aber sagen lassen, dass es theoretisch von der Vertragsunterzeichnung bis zu dem Zeitpunkt, wo man den Motor da drin stecken haben könnte, ob das dann alles funktioniert, ausgereift, optimiert ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber dass es rein theoretisch in einem Zeitraum von 8 Wochen möglich wäre.
Dann kann ich auch endlich McLaren Mercedes wieder sagen.
Ja, dann kannst du
ja,
dann
genau.
Das wäre doch super. Nie mehr.
So, und alleine die Tatsache, dass das Journalisten mir wie erzählt wird, dass das überhaupt möglich wäre, heißt, dass sich irgendjemand schon sehr konkret mit dieser Idee auseinandergesetzt hat. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall was im Busch. Ob es dann passiert, da sind auch ganz viele kommerzielle Dinge zu regeln, weil die haben ja einen Vertrag bis 2024 mal per se. Da ist es nicht so einfach, da rauszukommen. Aber da wird auf jeden Fall sehr, sehr intensiv darüber nachgedacht. Und ich glaube auch, dass das möglicherweise von Fernando Alonso so ein bisschen mit angeschoben wird, weil wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, der weiß einfach genau, mit Honda gibt es da nichts zu gewinnen, dem laufen die Jahre in seiner Karriere davon. Ich glaube, dass Alonso für McLaren nur zu halten sein wird, wenn die einen anderen Motorenhersteller relativ schnell ins Auto kriegen.
Ole, das wäre doch für Alonso echt, käme ja, weiß ich nicht, wie Ostern und Weihnachten zusammen.
Ja, das wäre natürlich super für Fernando, der ja auch schon jetzt ein paar Jahre hinterher fährt. Auch das letzte Jahr bei Ferrari war ja jetzt auch nicht so gut. Dann zeigt sich natürlich, wenn man das tatsächlich macht, und ich glaube auch, wenn, also da, der Stand, wo die Gerüchte aktuell sind, das klingt schon ziemlich realistisch, das klingt nicht nur wie eine, ja, da denken wir vielleicht mal drüber nach oder das ist mal eine Idee, sondern das ist, glaube ich, schon relativ realistisch, auch gemessen daran, wie klein eigentlich die Formel 1 ist. Es ist nicht so wie im Fußball oder so, dass es riesengroß ist, und sondern da weiß eigentlich immer so ein bisschen, glaube ich, was der eine, was der andere macht, und dann zeigt sich, wie gut der McLaren wirklich ist. Und das ist, glaube ich, das Interessante dann. Also es wird früher oder später passieren. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen Hotshotting ist, wenn man sagt, man macht es noch in der Saison. Das könnte dann wieder zu Problemen führen dann. Aber ich glaube 2018, und da gab es ja auch schon letztes Jahr das Gerücht, dass Sauber auf jeden Fall 2018 mit Honda fährt, ist das, glaube ich, realistisch. Und wenn man diese Rochade macht, dass man sagt, okay, Honda, ihr geht mal zu Sauber, und für Sauber ist das ja natürlich auch eine Chance. Ja, das ist ja auch gut. Dann fährt McLaren definitiv nächstes Jahr wieder mit Mercedes-Motoren wahrscheinlich. Auch wenn, ich glaube, Niki Lauda sagt, das wollen wir nicht, aber das werden sie machen, weil das ist einfach eine der größten Mercedes-Ehren im Motorsport beziehungsweise in der Formel 1 gewesen. Und ich halte das schon für realistisch, weil Renault wird es nicht werden und Ferrari schon gar nicht.
Formel 1. Genau, für mich gibt es an der Stelle zwei
zwei Schlüsselfragen letztendlich. Die eine ist, würde sich McLaren mit einem Wechsel in der Saison gefallen tun? Weil ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, dann tatsächlich konkurrenzfähig zu sein, einfach weil das Auto halt nicht für diesen Mercedes-Motor gebaut wurde. Und die zweite Frage, die sie mir stellt, ist, würde sich Honda das antun, wenn die von McLaren vor die Tür gesetzt werden, überhaupt weiterzumachen? Nee, ich glaube, das sind die zwei offenen Fragen, die wir heute haben.
Also wenn sie genug Planung haben und sagen können, okay, wir beliefern dann halt sauber, im nächsten Jahr dann vielleicht schon eher, aber mitten in der Saison, das wäre auch ziemlicher Schuss von den Bug. Und für Honda wäre es ja letztendlich auch eine Chance, den Motor noch weiterentwickeln zu können, dann für 2018.
So, Formel1.de ist eure Adresse für allerhand News aus der Formel 1, motorsporttotal.com natürlich auch für alle weiteren Motorsport-Serien. Und da gibt es jetzt was ganz Interessantes und das ist auch mit Hinblick auf die Zukunft ganz wichtig für die Formel 1. Ja, ab 2021 soll es neue Motorenregelungen geben. Am Freitag finden die ersten Meetings statt. Ganz interessant. Audi taucht da auch mit auf, Christian. Ist es jetzt bald endlich soweit, dass Audi dabei ist? Und die nächste Frage ist, muss die Formel 1 ein bisschen die Paranoia weglassen, dass die Formel 1 der Vortreiber von modernen Motorentechnologien ist, um sich nicht komplett irgendwie abzuschaffen auf kurz oder lang?
Waren jetzt zwei Fragen. Also vielleicht mal die erste. Es gibt am Freitag dieses Meeting in Paris, wo wir wissen, dass alle Motorenhersteller, die jetzt engagiert sind, natürlich mit am Tisch sitzen und da so äußern werden, wie sie sich denn das Motorenreglement nach 2020 vorstellen. Wir wissen auch, dass Audi mit am Tisch sitzt. Was wir nicht wissen, ist, wer sitzt da sonst noch auf dem Tisch? Weil vielleicht muss man ein bisschen die Meldung mit Audi relativieren, dass da Hersteller zu solchen Meetings kommen, die noch nicht in der Formel 1 engagiert sind, ist per se mal nichts Unübliches. Ja, die hören sich das an, die bringen da ihren Input rein. Und wenn das dann passt für die, werden die sich überlegen, ob die vielleicht tatsächlich mal einsteigen. Ich glaube, bei Audi, das ist ja eine Marke des Volkswagen-Konzerns, hängt das auch sehr stark von dieser Dieselgate-Nummer ab. Und zwar weniger, ob das Geld jetzt tatsächlich vorhanden wäre. Weil ich finde ja immer beeindruckend, zu welchen Strafzahlungen der VW-Konzern verurteilt wird und wie vergleichsweise mühelos die das trotzdem noch wegstecken. Also ich glaube nicht, dass die tatsächlich das Geldproblem hätten, hier einen relativ überschaubaren Aufwand für die Formel 1 zu betreiben. Aber ich glaube, da geht es um Symbolik. Wenn man auf der einen Seite riesen Strafzahlungen machen muss, wenn teilweise in Kurzarbeit geklickt wird und Sparmaßnahmen im Konzern angeordnet werden, ist es wahrscheinlich schwer vorstellbar, dass man gleichzeitig ein Formel-1-Programm aufzieht. Kevin, jetzt musst du mir mal helfen. Der zweite Teil der Frage, der ist mir jetzt entfallen bei diesem ganzen Audi.
Ist die Formel 1 manchmal ein bisschen zu paranoid? Also was vielleicht diese super tolle Motorentechnologie angeht, dass die Formel 1 eben nicht unbedingt der Vorreiter für Straßenautos und Straßenautoentwicklung sein muss, zwingend?
Ich habe da meine ganz eigene Meinung dazu. Und zwar, ich glaube, dass wir durch die Formel E ein Spielfeld geschaffen haben für die Hersteller, wo die sich austoben können mit genau diesen Zukunftstechnologien. Ja. Mit Elektroantrieb im Rahmenprogramm der Formel E ist ja auch dieses Roborace fängt gerade an stattzufinden, wo es um autonomes Fahren geht. Und ich sehe eine Nische aufgehen, wieder zurückzukehren zu wirklich klassischen, kostengünstigen, gut klingenden, spektakulären Motoren. Und wäre ich am Ruder der Formel 1, würde ich diesen Weg einschlagen, weil ich glaube, dass die Formel 1 immer die Serie bleiben muss, die den Fahrer, die das Rennfahren und den Motorsport in den Mittelpunkt drückt. Und ich glaube, dass es parallel ja diese andere Nummer gibt, wo man ein Technologieschaufenster hat. Weil letztendlich, wodurch ist die Formel 1 denn groß geworden? Das war nicht, weil dieses Wippschaltgetriebe, das Ferrari Ende der 80er Jahre entwickelt hat, irgendwann in die Serie gekommen ist oder weil andere Dinge in die Serie gegangen sind. Das hat, glaube ich, die Fans, die haben das mitgenommen, aber es hat die nie wirklich tangiert, sondern ich glaube, die Formel 1 ist dadurch groß geworden, dass das Helden sind, die diese Autos bewegt haben, dass sie erschöpft waren, dass das richtig geile Motoren waren, dass das geiler Sound war. Und ich glaube, das wird sich nicht ändern. Und ich habe bei der Spobis, das ist so ein Sport-Business-Kongress in Düsseldorf, vor ein paar Wochen im Winter einen Vortrag von Wolfgang Dürheimer gehört und der war auch hochspannend. Und zwar ging es da darum, dass selbst wenn sich die Technologie weiterentwickelt, der Motorsport im Kern ja nicht zwangsläufig austrocknen muss. Da gibt's völlig unterschiedliche Meinungen, die da aufeinander prallen. Die einen sagen, die jungen Kids haben nicht mehr den gleichen Bezug zum Auto, zur Mobilität. Ich glaube, es wird den Motorsport immer weitergeben, weil die Antriebstechnologie hat sich auch vor 100 Jahren schon weiterentwickelt, aber Pferderennen gibt es immer noch. Und ich glaube, dass das mit dem Motorsport ganz, ganz ähnlich sein wird. Und vielleicht ist es sogar so, dass die Kids dann wieder mehr auf die Kartbahn gehen, ganz einfach, weil sie halt keine eigenen Autos mehr haben, weil sie Carsharing oder öffentlich oder irgendwie fahren. Und ich glaube, dass dann sogar eher eine Nische aufgeht. Und das sehe ich bei den Motoren, bei den Antrieben genauso. Ich glaube, es muss einfach geil sein.
So, und ich glaube, Ole, wir müssen aus Zeitgründen, müssen wir raus. Wir müssen rausfinden. Ja. Wenn es aber im Hinterkopf
Aber ich glaube, das war ein gutes Schlusswort.
Fand ich auch. Es muss geil sein. Ja, Formel 1 muss geil sein. Und das erste Rennen war es. Und wir hoffen darauf, dass das nächste in 2 Wochen in China auch wieder geil wird. Und dann hören wir uns natürlich auch wieder hier bei Starting Grid im Vorlauf zum großen Preis von China. Mein Name ist Kevin Scheuren. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute zugehört habt. Folgt mir bei Twitter unter @ks_0811. Christian Immervoll, Chefredakteur von motorsporttotal.com, Formel1.de, unser Partner und Präsentator dieses Formats, MST_ChristianN bei Twitter. Christian, danke, dass du heute dabei warst.
Bitte gern.
Und Ole Waschkau, @MikeWeiss, MikeWeiss bei Twitter, MikeWeiss Motorsport News, natürlich sein YouTube-Kanal und auch regelmäßig natürlich Co-Moderator von Starting Grid, dem Formel1-Magazin auf meinsportradio.de, und hat wie immer das letzte Wort für diese Sendung.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hoffentlich auch genauso gut wie das Rennen. Und ich bin gespannt der Dinge, die da kommen. Und ja, ich freue mich einfach auf die nächsten Rennen und auf die nächste Ausgabe. Und ich hoffe, ihr auch. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins: Keep Racing.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.